Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker und ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und in der heutigen Folge haben wir uns ein Thema vorgenommen, das immer wichtiger wird und gleichzeitig nicht ganz unkompliziert wird, nämlich die Genetik kardialer Erkrankungen. Und das ist ein weites Feld und reicht von genetischen Herzrhythmusstörungen über erblich bedingte vielleicht Kardiomyopathien bis hin zu genetisch bedingten Aortenerkrankungen. Und das Thema werden wir heute ein bisschen eingrenzen müssen, um auch einen guten Überblick zu bekommen. Aber das muss heute jemand anders machen natürlich und ich freue mich sehr über meine Kollegin, die ich hierzu einladen durfte, Dr. Michaela Ebert. Sie ist Oberärztin in der Rhythmologie am Herzzentrum der Universität Dresden. Sie ist Elektrophysiologin, aber hat sich auch in der Forschung mit nicht nur kardialer Elektrophysiologie, sondern auch der Genetik von Herzrhythmusstörungen beschäftigt. Freue ich mich sehr, dass wir das heute diskutieren können. Michaela, schön, dass du da bist.
Ja, hallo David, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einführung und absolut, das Thema Genetik fasziniert mich nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern auch in der Klinik. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt eigentlich, seit ich hier am Herzzentrum im Standort in Dresden bin, unsere Genetikambulanz richtig aufbauen konnte und viele Patienten tatsächlich jetzt auch klinisch beraten kann und entsprechend dann auch managen darf. Ja, vielen Dank.
Das ist im Grunde der perfekte Einstieg in dieses Thema. Du hast jetzt schon gesagt, Genetikambulanz, das spricht ja schon dafür, dass das einen erheblichen Stellenwert bekommen hat, wenn man sowas jetzt aufbauen muss. Wie würdest du das beschreiben? Welchen Stellenwert hat die Genetik jetzt in der Kardiologie gewonnen?
Im Endeffekt muss man sagen, dass mit der Weiterentwicklung auch in der genetischen Testung und Diagnostik wir durch das Next Generation Sequencing ja wirklich sehr, sehr viele neue Möglichkeiten bekommen haben, schnell und auch relativ kosteneffizient genetische Diagnostik im klinischen Alltag betreiben zu können, was natürlich zu einer massiven Akkumulation auch von Evidenz bei diversen klinischen Fragestellungen, insbesondere eben auch in der Kardiologie oder Rhythmologie, geführt hat. Und letztlich darüber ja jetzt auch eine deutliche Aufwertung sowohl den Kardiomyopathie-Leitlinien als auch von der ESC, auch in den VT-Leitlinien erfahren hat, wo viele diagnostische Testungen tatsächlich auch jetzt eine Klasse 1-Indikation bekommen haben. Und das ist spürbar natürlich im klinischen Alltag, gerade an den Zentren. Das nimmt einen großen Stellenwert auch in unserem klinischen Alltag tatsächlich ein, ja.
Kannst du das vielleicht nochmal erklären, was das genau bedeutet, das Next Generation Sequencing, und warum das was verändert hat in der Genetik?
Im Endeffekt hat man früher halt relativ basal nur und sehr aufwendig über diese sogenannte Sanger-Sequenzierung, das ist im Grunde so eine Art PCR-Technik, die man halt verwendet hat. Klassisch, der ein oder andere kennt das vielleicht noch aus dem Biochemiekurs. Man hat jetzt über technische Innovationen und Weiterentwicklungen tatsächlich Möglichkeiten gefunden, nicht nur einzelne Genabschnitte zu sequenzieren, zu analysieren, sondern eben ganze Panels, was natürlich enorm Fortschritt bedeutet, dadurch halt eine krasse Acceleration in der Geschwindigkeit, wie schnell solche Genanalysen durchgeführt werden können.
Kennst du irgendwelche Zahlen oder Schätzungen, wie viele radiologisch relevante Gene bekannt sind?
In unserem Fachbereich Kardiologie im weitesten Sinne, Kardiomyopathien und auch primär elektrische Erkrankungen, sind aktuell tatsächlich so um die 140 Gene tatsächlich bekannt, die als mutmaßlich krankheitsverursachend beschrieben werden. Das sind auch, muss man sagen, die Gene oder Genabschnitte, die wir auch standardmäßig auch testen in Bezug auf Kardiomyopathien/Arrhythmiesyndrome. Aber die Anzahl der Gene steigt eigentlich monatlich, weil eben, ja, je mehr wir testen, desto mehr Evidenz generieren wir. Die Tendenz ist steigend und diese Panels werden eigentlich permanent immer wieder aktualisiert und erweitert um neue Gene. Ja.
Muss ich die denn dann noch alle kennen, wenn man sich dem ganzen Thema jetzt neu nähert? Wird man ja jetzt inzwischen schon von Tabellen erschlagen in den Leitlinien, die über mehrere Seiten gehen. Wie sollte man sich dem Ganzen nähern?
Also im Endeffekt ist das immer ein multidisziplinärer Approach. Also wir sind keine Molekulargenetiker und umgekehrt haben wir aber natürlich ja die kardiologische Expertise mit den entsprechenden Erkrankungen, um die jeweiligen Gene dann auch einzuordnen. Und das macht eigentlich, muss man sagen, diesen Fachbereich auch so spannend. Ne? Das ist tatsächlich auch gefordert, dass im interdisziplinären Approach, also sowohl im Konsensusdokument als auch in den Leitlinien, das interdisziplinär immer in Absprache mit den Molekulargenetikern zu machen. Also die sequenzieren die Gene und im Anschluss, und das ist am Ende auch das, was so lange dauert, der ein oder andere ist vielleicht auch mal frustriert, weil so eine Genanalyse wirklich, ich sage das auch immer den Patienten, bis zu 8 Wochen dauern kann, bis man das Ergebnis dann am Ende hat, wenn man breit testet insbesondere. Und das, was so lange dauert, ist tatsächlich dann die Klassifikation dieser genetischen Veränderung. Es gibt dafür ein sogenanntes ACMG-Framework, also das sind letztlich Kriterien, die vom American College of Medical Genetics veröffentlicht wurden, die dann eben genetische Varianten systematisch sozusagen dann eben hinsichtlich ihrer klinischen Bedeutung klassifizieren. Und da gibt es im Grunde 5 verschiedene Klassen und diese Einstufung dann von gutartig bis pathogen ist letztlich eine Einstufung, die die Molekulargenetiker für uns vornehmen. Damit ja auch so ein bisschen helfen zu unterscheiden, okay, was ist mutmaßlich eine krankheitsverursachende genetische Variante und was ist wahrscheinlich eher, ich sag mal, eine Laune der Natur, ne, was Gutartiges, so wie der eine blaue oder braune Augen hat. Diese Art der Einstufung, da helfen uns ja die Molekulargenetiker schon mal. Und dann natürlich muss man sich mit dem jeweiligen Gen dann beschäftigen. Wie schon gesagt, es gibt Actionable Genes, wo denen einfach schon bekannt ist, ne, sowas wie LMNA oder Filamin C, wo es ja auch tatsächlich auch sogar schon Risikoscores gibt, die dann einem auch in der therapeutischen Entscheidung helfen sollen. Okay, was ist dann die Konsequenz aus einer pathogenen oder wahrscheinlich pathogenen Variante, die gefunden worden ist? Aber bei manchen Varianten muss man dann halt eben nochmal nachfragen, was ist sozusagen die funktionelle Relevanz dieses Gens, welches Protein ist dadurch beeinträchtigt und so weiter. Das ist tatsächlich sehr wichtig, das im Schulterschluss mit den Molekulargenetikern und auch im Gespräch mit den Molekulargenetikern zu machen. Das ist immer so das leidige Thema mit dieser Einstufung, die die Molekulargenetiker uns geben. Die können uns letztlich in der Regel eine Empfehlung aussprechen, wie pathogen oder wie sehr krankheitsverursachend sozusagen ist das Gen einzustufen, als wie gesagt gutartig oder als pathogen. Und an dieser Entscheidung können wir aber als Kardiologen tatsächlich auch noch mitwirken, denn es spielen tatsächlich ja noch auch so Faktoren mit rein, das nennt man dann eine posteriore oder a posteriore Pathogenität, indem wir sozusagen sagen, okay, wir lassen solche Argumente mit einfließen, weil wir haben die aus sogenannten Segregationsanalysen, ne, dass man sagt, okay, man hat einen Patienten mit einem Phänotyp, der hat den bestimmten Genotyp und das wird jetzt als beispielsweise Variante unklarer Signifikanz eingestuft. Und ist aber vielleicht anhand der Kriterien, die verwendet werden, um diese Klassifikation abzugeben, durchaus beeinflussbar durch auch klinische Faktoren, die der Molekulargenetiker möglicherweise nicht kennt. Auch dafür werden wiederum innerhalb dieser Hochrechnung für die Pathogenität Punkte vergeben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben zum Beispiel, wie verteilt sich Genotyp-Phänotyp-Korrelation innerhalb einer Familie? Solche Argumente muss man dann eben auch manchmal gemeinsam besprechen, insbesondere wenn es so grenzwertige Befunde sind. Ne? Man hat so das Gefühl, okay, in der Familie sind so viele plötzliche Herztode oder Kardiomyopathien, da muss was sein. Das kann nicht nur eine Variante unklarer Signifikanz sein. Und dann geht man eben nochmal gemeinsam ins Gespräch und kommt dann vielleicht doch bei einer wahrscheinlich pathogenen Variante raus. Bestimmte Gene, die ganz klar zum aktuellen Zeitpunkt schon als sogenannte Actionable Genes bekannt sind, hat das dann durchaus auch therapeutische Implikationen, sprich zum Beispiel ICD-Versorgung oder medikamentöse Therapien.
Ich glaube, das zeigt wunderbar, dass wir uns eben doch auch mit einbringen müssen als Kardiologen, weil die Klinik und auch die Familien dann doch manchmal wir eben überschauen und wir diesen Impuls haben müssen. Mit dieser Familie stimmt jetzt aber wirklich das nicht. Das müssen wir jetzt mal aufarbeiten und das funktioniert nur, wenn wir uns mit den Humangenetik dann gemeinsam mal die Familie anschauen und die Gene anschauen und das diskutieren. Das glaube ich auch, genau wie du gesagt hast.
Und es ist natürlich auch müßig, ne, am Anfang, weil das ist schon noch eine Thematik, gerade als Kliniker, wenn man jetzt nicht den Zugang hat zu Molekulargenetik oder zu, was ist nochmal eine Loss-of-Function-Mutation oder so, ne, dass man sich damit tatsächlich auch nochmal beschäftigt, ist müßig. Aber da kann ich wirklich exzellentes Paper oder ein Konsensus-Statement eigentlich empfehlen, was jetzt ganz aktuell Anfang des Jahres von Ferry Elliott ist da der Erstautor, der die tatsächlich in dem Konsortium vom ESC Council of Cardiovascular Genomics ist das, quasi auch nochmal beschrieben haben, was sind so die wichtigsten Punkte, worauf wir auch als Kardiologen achten müssen, um auch diese Kardiogenetik oder die molekulargenetischen Aspekte dahinter wirklich zu verstehen. Und das ist in einer sehr verständlichen Sprache geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Das ist im European Heart Journal dieses Jahr publiziert, wo genau eben die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit eigentlich auch nochmal beschrieben wird.
Ja, das können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes nehmen, dieses Paper, total wichtig. Wie würdest du die wichtigsten Punkte vielleicht zusammenfassen? Was muss man daraus mitnehmen?
Worauf sehr großen Wert gelegt wird, ist natürlich der Schwerpunkt auf diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also, dass man wirklich deswegen auch in einem Zentrum das Gespräch sucht mit den Molekulargenetikern. Also nicht einfach nur die Empfehlung so hinnehmen, wie sie ist, sondern das tatsächlich auch hinterfragt und auch versteht, was sind im Einzelnen, weil es steht in jedem Genetikbefund drin, was sind im Einzelnen die Kriterien, die den Molekulargenetiker veranlasst haben, diese oder jene Empfehlung für den Schweregrad der Pathogenität sozusagen abzugeben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann das leidige Thema um die sogenannte Variante unklarer Signifikanz, die natürlich nicht als solche oder per se nicht therapieentscheidend oder relevant sein muss, aber tatsächlich durch gemeinsame interdisziplinäre Evaluation trotzdem auch nochmal neu eingestuft werden kann. Und das sind dann so Prozentzahlen, die dann gegeben werden ab einer bestimmten Wahrscheinlichkeit der Pathogenität zwischen 80% und 90%, rutscht man sozusagen in die nächste Pathogenitätsklasse, dass man dann eine wahrscheinlich pathogene Variante rutscht, die dann wiederum schon therapeutische und prognostische Implikationen haben kann, je nach Variante natürlich. Ja.
Für die Kardiologie kann man ja verschiedene Bereiche oder Gruppen von Erkrankungen definieren, die uns dann genetisch irgendwie triggern. Für mich ist das naheliegendste die hereditären Arrhythmiesyndrome, sowas wie Brugada-Syndrom oder VT, Short-QT, Long-QT-Syndrom. Ja. Und dann gibt es aber inzwischen diese Gruppe Kardiomyopathien, allein die dilatative Kardiomyopathie oder die hypertrophe Kardiomyopathien. Ich sehe dann noch sowas wie Aortopathien in unserem Fachbereich. Kenne ich mich sehr wenig aus, aber gibt es ein paar Gene. Und vielleicht noch die familiäre Hypercholesterinämie, weil die gerade auch in der Bevölkerung bekannter gemacht wird, zu Recht, und uns direkt betrifft mit der KHK. Gibt es noch mehr? Habe ich noch was vergessen? Oder sind das die großen Gruppen?
Das sind so die wichtigsten. Ne? Also was man sicherlich noch nennen muss, sind die angeborenen Herzerkrankungen. Da gibt es auch ein paar Gene, aber das kann man so an einer Hand abzählen. Also das sind insgesamt doch wenig bekannte Gene, die sinnvoll sind, da zu testen. Und dann auch häufig tatsächlich in Kombination mit Syndromen. Also es geht dann häufiger eher so in den Bereich der Kinderärzte sozusagen, oder Kinderkardiologen, weil das die natürlich früher auffallen durch syndromale Phänotypen. Aber das sind schon die wichtigsten, ne? Die ARVC sicherlich auch noch vielleicht mitzunennen bei den strukturellen Herzerkrankungen oder bei den Kardiomyopathien. Da gibt es natürlich unterschiedliche Implikationen oder Stellenwerte für die genetische Testung, je nach Arrhythmie oder Kardiomyopathie oder zugrunde liegender Erkrankung.
Welche gefällt dir denn da am besten aus kardiogenetischer Sicht?
Bei den Arrhythmiesyndromen, da haben wir ja deutlich mehr Erfahrung, muss man sagen, auch als Elektrophysiologen, als Kardiogenetiker in dem Bereich. Das prominenteste Beispiel und auch die größte Relevanz der Kardiogenetik hat mit Sicherheit das Long-QT-Syndrom. Die Testung hat einen enorm hohen Stellenwert beim Long-QT, weil aus diagnostischer, aber eben auch aus prognostischer und therapeutischer Sicht.
Da muss man ja vielleicht als allererstes sich fragen, wenn du jetzt einen Patienten mit Long-QT-Syndrom hast, wo die Diagnose jetzt klinisch schon gestellt wird, braucht jeder dieser Patienten jetzt eine Genetik?
Ja, also es gibt den sogenannten Schwarzscore. Ne? Wir gehen jetzt mal davon aus, der Patient hat über 3,5 Punkte anhand dieses Schwarzscores erreicht. Er hat halt einen Long-QT über 160 Millisekunden, vielleicht noch eine Synkope in der Anamnese, und dann ist man auch schon bei 3 Punkten. Und wenn man dann noch irgendwie eine positive Familienanamnese hat, dann ist ja die Diagnose erstmal zumindest klinisch gesichert. Und dann würde ich diese Patienten auf jeden Fall immer genetisch testen, weil ja dann zu entscheiden gilt, welche Art des Long-QT ist es. Ne? Dann je nach zugrunde liegender Mutation. Es gibt ja mittlerweile viele Long-QT-Syndrome, aber die häufigsten sind sicherlich Long-QT 1, 2 und 3, die ungefähr 90% aller Long-QT-Syndrome auch ausmachen. Und da hat es therapeutische Konsequenz. Jedes Long-QT wird ja ein bisschen anders auch behandelt. Und aber eben auch prognostische Konsequenz. Und wir wissen, dass das Long-QT1-Syndrom eigentlich in der Regel relativ benign ist, gut mit Wetterblockern zu behandeln geht, während Long-QT3 zum Beispiel ein höheres Risiko hat, auch maligne Herzrhythmusstörungen zu entwickeln und da in der Regel auch dann mit Wetterblocker plus Mexiletin schon, sag ich mal, als einstiegstherapeutische Maßnahme behandelt wird.
So mit therapeutischer Differentialtherapie auch, dass man beim Long-QT3 nämlich noch spezifisch das Mesethyl dazugeben kann. Ne, muss man vielleicht dazu sagen, ist gar nicht so bekannt, glaube ich.
Ne? Nee, das stimmt, ja genau. Und dann eben letztlich geht es dann natürlich auch immer irgendwo dann um die Fragestellung, ab wann braucht der Patient einen ICD, ja oder nein? Und da gibt es gerade fürs Long-QT-Syndrom mittlerweile auch einen sehr guten Score, diesen 1-2-3-Long-QT-Score. Und der unterscheidet sozusagen je nach Genotyp und damit Long-QT-Subtyp unterschiedliche Schweregrade oder Risikopunkte je nach QT-Intervall, angepasst an den jeweiligen Long-QT-Subtyp. Und deswegen ist die Kenntnis des Genotypen essentiell beim Long-QT. Während man jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Long-QT beim Brugada-Syndrom hat die genetische Testung nicht so einen hohen Stellenwert. Das hat verschiedene Gründe, aber das sind ja so die beiden sicherlich bekanntesten und häufigsten primär elektrischen Erkrankungen, die uns so begegnen im klinischen Alltag. Auch da, natürlich beim Brugada-Syndrom gehört auch die genetische Testung dazu, ne? Aber das hat mehr tatsächlich wahrscheinlich diagnostischen Stellenwert, weil das Brugada-Syndrom ist eine primär elektrokardiografische Diagnose. Und da hat die Genetik tatsächlich nicht so einen hohen Stellenwert. Plus die Trefferquote ist auch nicht so gut. Ne? Man findet ungefähr nur in 20-30% beim Brugada-Syndrom tatsächlich eine zugrunde liegende pathogene oder wahrscheinlich pathogene Variante. Während man beim Long-QT-Syndrom ja bis zu 80% eigentlich eine entsprechende Mutation nachweisen kann, meistens ja Kali- und Kanal-Mutation. Die CPVT, da können wir vielleicht auch noch ganz kurz drauf eingehen. Auch da ist der Stellenwert der genetischen Testung extrem hoch für die Diagnosestellung, vermutlich weniger relevant für die Prognose oder die Therapie, weil die Therapie ist eigentlich immer mehr oder weniger die gleiche, also unabhängig vom Genotyp. Und ähnlich wie beim Brugada-Syndrom hat der Genotyp eigentlich nicht so eine prognostische oder therapeutische Relevanz. Ja, natürlich gibt es immer High-Risk-Genes, die man finden kann, aber in der Breite ist das Long-QT unschlagbar sozusagen in Bezug auf die Wichtigkeit der genetischen Testung.
Irgendwie ist mein Eindruck auch das Syndrom, wo wir am meisten über Genetik zu Anfang gelernt haben. Das andere hat sich dann daraus entwickelt, wahrscheinlich aber auch aufgrund dieser besseren Trefferquote, wo man dann viel daraus lernen konnte. Ich wollte jetzt als nächstes kurz schwenken zu den Kardiomyopathien, weil die ja ebenfalls jetzt in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben an Zahlen der bekannten und pathogenen Mutationen. Wahrscheinlich ist das Paradebeispiel schon die hypertrophe Kardiomyopathie, wo man so eine Trefferquote von ungefähr der Hälfte der Patienten, die irgendwie eine autosomal dominante Mutation dann zeigen, findet, was auch eine ziemlich gute Trefferquote ist und wo man eigentlich sagen muss, jeder, der die Diagnose bekommt, sollte schon eine genetische Beratung erhalten.
Ja, genetische Beratung und Testung natürlich, ne? Das geht ja sozusagen Hand in Hand, aber das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass es halt auch gefordert ist. Man sollte wirklich auch immer ausgiebig genetisch beraten. Vielleicht können wir da auch später nochmal auf die rechtlichen Aspekte eingehen. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den klinischen Aspekten, weil das genau wie du gesagt hast, ne, bei der hypertrophe Kardiomyopathie ist die häufigste Kardiomyopathie von allen. Einer auf 500 Patienten hat sie und von denen, die wir dann sozusagen genetisch testen, ja, haben wir so ungefähr eine Trefferquote von 50-60%. Und das ist ganz interessant, wie sich das entwickelt hat, auch in der Empfehlung, in den Leitlinien, weil es gibt ja den HCM Risk Score und da hat man ja häufig das Dilemma, erstens, der ist ganz schön veraltet und für manche Faktoren, die da sozusagen mit reinspielen, wie zum Beispiel die Vorhofgröße, gar nicht validiert. Wir machen das immer so und dann fühlen wir uns auf der sicheren Seite, wenn der Kalkulator einem da irgendeinen Wert ausspuckt. Es gibt viele Aspekte, die gar nicht berücksichtigt sind, zum Beispiel in dem Score, wie zum Beispiel das LDE-Muster, also das Fibrosemuster im MRT, was ja ein krasser Risikofaktor ist, wenn man viel zum Beispiel LDE im MRT nachweisen kann. Und auch bestimmte pathogene Mutationen sind da nicht mit berücksichtigt. Und das ist ganz interessant, weil in den 2022 VT-Leitlinien sind die mit aufgenommen für den Intermediate Risk, Cardiac Death Risk rauskommt, dann ist das Vorhandensein der pathogenen Mutation, das Zünglein an der Waage, um sozusagen die ECD-Indikation zu triggern. Und da ist man dann in den Kardiomyopathie-Leitlinien ein Jahr später wieder zurückgefahren und hat es wieder rausgenommen. Vermutlich, weil die Evidenz nicht so ganz so stark ist. Und was bei der hypertrophen Kardiomyopathie noch ganz interessant ist, das ist wahrscheinlich die Kardiomyopathie mit der höchsten Variabilität, also dass Patienten innerhalb einer Familie mit gleichem Genotyp komplett unterschiedliche Phänotypen entwickeln können. Und das reicht wirklich von komplett asymptomatisch mit völlig normalen, vielleicht ein bisschen verdickten Herzwänden bis hin zu elektrischer Sturm mit Notwendigkeit zur notfallmäßigen HTX-Listung. Und das macht tatsächlich auch die genetische Beratung, gerade bei der HCM, mitunter auch manchmal so anspruchsvoll, weil man halt schwer was über die Prognose mit Diagnosestellung sagen kann. Es gibt natürlich Faktoren, die immer irgendwie high risk und ungünstig sind. Ne? Patientenalter zum Beispiel, wenn es so ein sehr early onset Disease-Beginn ist, ne, dann ist das irgendwie immer ungünstig. Langfristig einfach schon im Hinblick auf die zu erwartende Lebenszeit, aber auch aus klinischer Erfahrung. Aber ja, das macht tatsächlich manchmal so ein bisschen aus prognostischer Sicht anspruchsvoll bei der HCM. Und deswegen ist es aber eben auch so wichtig, diese Patienten so engmaschig auch in Betreuung zu haben und immer wieder zu gucken, wie ist der Krankheitsverlauf. Man war übrigens bei allen genetischen Kardiomyopathien, ne, dass wir die jedes Jahr sowieso zum kardiologischen Checkup und alle 2-3 Jahre tatsächlich auch zum Kontroll-MRT zu uns einbestellen, einfach um zu gucken, wie ist die Fibroseentwicklung auch im Hinblick auf die Arrhythmogenität dieser Erkrankungen. Das war sozusagen zur HCM. Weiß jetzt nicht, wollen wir zur DCM übergehen oder?
Da hast du ja eigentlich schon ein bisschen was erzählt. Es gibt halt so Hochrisikogene, die auch bekannt sind, die uns irgendwie zeigen, dieser Patient ist jetzt auch in einer anderen Risikokategorie und braucht dann vielleicht auch früher ein Defi als sonstige Patienten. Das hattest du schon genannt mit zum Beispiel Filamin C oder Laminopathien. Ich wollte eine andere Sache in dem Kontext ansprechen, weil du dazu ja auch publiziert hast und in einer Publikation in JACC:P vor kurzem etwas zu Titin-Mutationen und Risikostratifizierung für ventrikuläre Arrhythmien. Aber wie sieht das? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, was es jetzt mit dieser Titin-Geschichte auf sich hat.
Ja, Titin ist auch ein sehr spannendes Gen tatsächlich. Titin ist so das größte Strukturprotein, was wir eigentlich haben im Herzmuskel und hat im Endeffekt so eine Art Federfunktion, ne? Zwischen Aktin und Myosin sozusagen, da schwingen die Filamente entlang und es gibt im Sarkomer die Elastizität. Und das sind meistens dann tronkierende Mutationen, sprich da endet einfach irgendwann der Genabschnitt und es kommt halt zu solchen Fehlbildungen in dem Protein und letztlich ist es aber in der Regel, weil es ist tatsächlich die allerhäufigste Mutation, die wir finden bei Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie und wird in der Literatur eigentlich als sehr gutartige Mutation beschrieben, weil es eben so häufig ist, auch in der generellen Bevölkerung. Und weil eben auch beschrieben worden ist, dass Titin häufig sehr gut auf konventionelle Herzinsuffizienzmedikation anspricht. Und eigentlich muss man auch sagen, Titin ist so ein klassisches Second-Hit-Gen, bei der die Kardiomyopathie tatsächlich dann erst zum Tragen kommt, wenn eben noch ein zweiter epigenetischer Faktor hinzukommt, wie eine Schwangerschaft, zum Beispiel also peripatale Kardiomyopathie oder Alkohol ist beschrieben oder auch andere Noxen, wie Chemotherapeutika oder sowas. Und das sind dann so passagiere Einflüsse, die dann häufig irgendwie zu einer Dysregulation in der Architektur der Zelle führt und dann zur akuten Verschlechterung der strukturellen Herzerkrankung, die aber dann häufig auch wieder reversibel ist, wenn man diese entweder die exogenen Einflüsse, wenn die weg sind, beziehungsweise wenn man die Herzinsuffizienzmedikation gut einstellt. Und was wir in der von dir genannten Publikation aber zeigen konnten, ist, dass es schon auch innerhalb dieser Tetin-Population verschiedene arrhythmogene Phänotypen gibt. Also sobald sich ein Patient mit anhaltenden monomorphen VTs vorstellt, scheint das ein anderer Phänotyp zu sein als dieser klassische, ja, so in den 2018-19er Jahren beschriebene Herzinsuffizienz-Phänotyp mit guter Prognose. Und das sind wirklich Patienten, die hatten zumindest in unserer Population, es gibt auch eine andere Arbeit von Andres Henriquez, der Ähnliches eigentlich beschrieben hat vom Verlauf, sind, muss man sagen, sehr kleine Patientengruppen, ne, muss man also mit dieser Limitation natürlich betrachten. Aber nichtsdestotrotz haben diese Patienten, wenn einmal monomorphe VTs auftreten, eine extrem schlechte Prognose gehabt, eigentlich vergleichbar mit der Prognose von Lamin, also von LMNA-Mutationen, mit sehr niedrigem VT-freiem Überleben nach 1 bis 2 Jahren. Und das hat uns dann auch so ein bisschen zu der Frage geführt, ist VT gleich VT? Weil in der Literatur halt das häufig sozusagen in einen Pott geworfen wird. Kennt man vielleicht auch so im klinischen Alltag. Als Elektrophysiologe muss man ja immer nachfragen, was waren das jetzt? Waren das NSVTs oder waren das VES? Waren die monomorph? Und da konnten wir halt schon zeigen, dass das einen großen Unterschied macht, ne? Ob das anhaltende monomorphe VTs waren oder eben einfach nur in Anführungszeichen viele VES. Und wie gesagt, bislang war bei der phänotypischen Beschreibung von Tetin-Mutationsträgern das immer so ein bisschen in einen Pott geworfen. Und da hatten wir uns eben darauf fokussiert und konnten halt zeigen, dass die Patienten, die einfach nur in Anführungszeichen viele VES hatten, dass das scheinbar nur ein sehr passagieres Phänomen ist, eben vielleicht durch exogene Einflüsse, die die Herzinsuffizienz in dem Moment vielleicht verschlechtern. Alle Patienten, die VES hatten, hatten auch ein MRT, wo absolut keine Fibrose nachweisbar war, was das so ein bisschen stützt. Die hatten halt eine exzellente Prognose. Da ist keiner verstorben irgendwie nach einem extrem langen Follow-up von den Medianen. Ich glaube, 7 Jahren hatten wir. Die haben sich alle mit der Pumpfunktion auch wieder erholt, weil die waren unter diesen VES dann deutlich eingebrochen im Sinne von der Tachymyopathie. Und als die VES dann überwiegend übrigens spontan auch verschwunden sind, weil 90% der VES-Ablation war frustran, nur weil die alle so aus dem Elvis Summit-Bereich kamen. Und das ist ja, glaube ich, sehr erfahrenes Zentrum und waren, wie gesagt, frühe Failures nach VES-Ablation. Und die sind die aber spontan tatsächlich in relativ kurzer Zeit, also nach dem ersten Follow-up, fast alle dann verschwunden. Während die Patienten mit anhaltenden monomorphen VTs hatten alle sehr ausgedehnte Substrate, vor allem im Septum und ähnlich vom Narbenverteilungsmuster wie bei den Laminopathien. Ja, und entsprechend auch dann das schlechte Outcome, sodass der ventrikuläre Arrhythmie-Phänotyp tatsächlich so eine Art Marker war, um die Prognose auch vorherzusagen. Und das ist tatsächlich ganz interessant, dass man nicht immer nur denkt, ach ja, ist nur Tetin. Tetin ist eben halt nicht gleich Tetin, sondern die Patienten können eben auch im Laufe der Zeit durchaus dann unterschiedliche Phänotypen entwickeln, sagen wir es mal so.
Und hatte das auch Auswirkungen auf den Ablationserfolg dann? Oder war es nur ein Aspekt der Ausprägung der Arrhythmien?
Nee, absolut. Die Patienten mit monomorphen anhaltenden VTs hatten eigentlich ein katastrophales Outcome mit, ich glaube, wir hatten nicht 100%ig, aber es waren so 90% VT-Rezidive innerhalb der ersten 24 Monate. Ja, oder halt eben VT-Free Survival dann sozusagen nur um die 20% oder sowas. Ne? Also wirklich schlechtes Outcome nach VT-Ablation bei Tetin-Mutationsträgern, sicherlich aufgrund von unterschiedlichen Ursachen. Einmal sozusagen die Substratlokalisation, weil einfach mit myokardial anterozeptal, also die Bereiche, wo wir Katheterablation am allerschlechtesten immer hinkommen, plus dann eben zugrunde liegende, ja, hereditäre Erkrankung, wo man mutmaßen muss, dass einfach eine Progression der zugrunde liegenden Erkrankung und eben Zunahme der interstitiellen Fibrose sozusagen gibt, ja, aufgrund der Erkrankung. NSVTs hatten die alle, was ja auch, also sowohl in der einen als auch in der anderen Gruppe, VES-Gruppe versus VT-Gruppe, so dass das nicht so ein richtig valider prognostischer Marker ist, ja häufig auch bei anderen Erkrankungen, wie der HCM zum Beispiel in den Risikoscores verwendet wird, ja.
Lass uns nochmal weiterschwenken auf genetische Beratung. Das sagt sich so leicht und ich weiß nicht, wie du es handhabst, aber ich benutze auch den Begriff sehr bewusst genetische Beratung und nicht genetische Testung, wenn es sich anbietet, um zu betonen, das ist halt nicht so wie ein Labortest, den man mal eben macht, wir kontrollieren mal den HB-Wert, sondern dazu gehört mehr, bevor man dann natürlich auch einmal Blut abnimmt und dann irgendwas ins Labor geht. Und ich finde es ganz gut, dass die Leitlinien, also Betonung und Klasse 1 Indikationen für Kardiomyopathie-Patienten dann schon angeben, aber da steht auch immer nicht Genetic Testing, sondern Genetic Counseling. Also ich hoffe, dass es auch so bewusst gehandhabt wurde, um zu betonen, man muss die Patienten auf jeden Fall beraten und ob dann hinterher auch eine Testung erfolgt, das ergibt sich dann aus so einem Gespräch. Was sind für dich wichtige Aspekte für so eine Beratung? Worauf muss man den Patienten jetzt beraten und was muss der beachten?
Also das eine ist ja, wie wir es klinisch handhaben, aber es gibt ja tatsächlich in Deutschland sogar, es ist ja wie so vieles, über Gesetze geregelt. Ja, also es gibt das sogenannte Gendiagnostikgesetz, das seit 2010, glaube ich, in Kraft getreten ist. Und das regelt eigentlich sehr streng und sehr genau, wie so eine genetische Beratung und Testung eben abzulaufen hat. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen einmal diagnostischer und prädiktiver Testung. Ich glaube, das sind Begriffe, die muss man sich einmal bewusst machen, weil eine diagnostische Testung ist im Endeffekt, ich habe einen Patienten, der hat einen Phänotyp und der hat jetzt eine Kardiomyopathie und ich habe den klinischen Verdacht auf eine hereditäre Genese und den möchte ich jetzt testen. Und das wäre eine diagnostische Testung. Und das darf tatsächlich jeder Arzt machen. Das darf der Hausarzt machen, theoretisch. Das darf jeder Arzt machen. Anders ist es, wenn ich jetzt einen asymptomatischen Angehörigen habe, also erstgradigen Angehörigen, bei dem der Bruder jetzt irgendwie zum Beispiel eine Laminopathie, pathogene Laminmutation nachgewiesen hat und der Bruder hat eine 50-50-Chance bei einer autosomal dominanten Vererbung, was ja über 90% aller Kardiogene der Erbgang ist. Das heißt, der Bruder hat eine 50-50-Chance, auch Genmutationsträger zu sein. Der ist aber jetzt, sage ich mal, klinisch komplett unauffällig, hat also nicht den Phänotyp. Er möchte aber wissen, ob er den Genotyp hat.
Und da vielleicht nur ergänzend, da ist ja eine Beratung der erstgradig Verwandten auch deutlich empfohlen.
Bei der prädiktiven Testung ist es sogar verpflichtend zu beraten. Und diese genetische Beratung darf man aber tatsächlich nur machen, wenn man als Kardiologe in dem Fall die Qualifikation zur fachspezifischen genetischen Beratung hat. Das ist eine Zusatzqualifikation, die man sozusagen erwerben muss. Und das ist manchmal tatsächlich ganz schwierig, auch mit den Kollegen das dann auch so zu kommunizieren, weil das ist auch noch tatsächlich in Deutschland auch so ein bisschen ein Problem. Wir haben ewig und immer das Problem mit der Abrechnung von der genetischen Testung, weil es halt in Deutschland so geregelt ist. Wir sind sozusagen angewiesen darauf, dass die Zuweiser uns Laborscheine ausstellen, weil die dürfen sozusagen als ambulante oder niedergelassene die Testung zwar durchführen, die dürfen aber nicht fachspezifisch beraten. Das heißt, wir sind da so ein bisschen auf die Kooperation zwischen den Niedergelassenen und den Zuweisern sozusagen angewiesen. Und das ist aber dann halt wichtig, immer wieder auch dann in der Erklärung. Weil testen kann jeder, wie du schon gesagt hast, eine Blutprobe ins Labor schicken kann jeder, aber die fachspezifische genetische Beratung, und die ist tatsächlich, ist Pflicht, man darf auch nur innerhalb seines Fachbereichs genetisch beraten. Das können tatsächlich dann nur wieder diejenigen Ärzte, die halt diese Qualifikation sozusagen haben. Und wenn man dann eine diagnostische Testung durchgeführt hat, also man ist tatsächlich nicht verpflichtet als Arzt im Vorfeld bei einer diagnostischen Testung eine genetische Beratung durchzuführen, leider. Aber ich finde es extrem wichtig. Aber man ist dann wiederum verpflichtet, wenn man was gefunden hat, dann ist man verpflichtet, die genetische Beratung durchzuführen. Was so ein bisschen absurd ist, weil, ne, wenn ich als Hausarzt diese Qualifikation halt nicht habe, dann muss ich sowieso spätestens dann an ein Zentrum schicken. Ich glaube, da haben wir auch in Anbetracht jetzt der neuen Leitlinien sehr viel Aufholbedarf, um diese Strukturen irgendwie weniger behäbig zu machen und irgendwie auch im Klinikalltag besser implementierbar, weil dieses ganze Hin und Her auch immer mit Patienten hin und her schicken ist mitunter, ja, sehr zeitintensiv, sehr ineffektiv manchmal, ne? Genau. Was sind die wichtigsten Aspekte bei der genetischen Beratung? Das Wichtigste ist natürlich, dass man sich immer im Vorfeld überlegt, und auch das ist wiederum im Gendiagnostikgesetz geregelt. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf das Rechtswissens und auf den besonderen Datenschutz, der auch mit genetischer Information vergesellschaftet ist. Also es darf wirklich nur der Arzt, der genetisch testet, den Befund auch einsehen. Es sei denn, der Patient gibt explizit ein schriftliches Einverständnis, dass die Befunde offengelegt werden dürfen, auch an andere Ärzte. Genau, und da sind halt wahrscheinlich so die wesentlichsten Aspekte, dass man dem Patienten halt, er hat das Recht sozusagen, seinen Befund zu wissen, aber er hat eben auch das Recht auf Nichtwissen. Er hat bis zum letzten Moment eigentlich, bis zur Befunderöffnung, die halt auch immer im persönlichen Gespräch eben in Kombination mit einer genetischen Beratung stattfinden muss, bei der Befunderöffnung, er hat bis dahin die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es nicht wissen. Und dann muss dieser Befund auch, sage ich mal, für alle Zeit vernichtet werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch, den ich unbedingt machen möchte, ist, dass es extrem wichtig ist, sich Zeit zu nehmen für diese Aufklärungsgespräche. Weil das sind Patienten, da spielen ganz viele psychosoziale Faktoren eine Rolle, wenn man so einen Befund von einer ja im Grunde unheilbaren Erkrankung, ne, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest, ne, das sind so ein bisschen Future Directions, dass wir hoffen, irgendwann auch genbasierte Therapien vielleicht zu haben, haben wir aber im Moment noch nicht. Das heißt, wir eröffnen dem Patienten eine Diagnose einer unheilbaren Erkrankung. Und das ist wichtig, dass man das in einem Umfeld, glaube ich, macht, was ruhig ist, was den Menschen die Möglichkeit gibt, so zu reagieren, wie sie halt reagieren wollen. Das ist für mich das einer der allerwichtigsten Aspekte in der genetischen Beratung. Und dass man sich halt bewusst macht, dass das wirklich ja life-changing Gespräche sind. Ne? Also die Patienten werden sich immer an dieses Gespräch, auch an dieses Arztgespräch erinnern. Das heißt, man sollte da wirklich mit sehr viel Empathie und Zeit reingehen in diese Gespräche. Und dann, es hat ja immer irgendwie Konsequenzen für die erstgradigen Angehörigen. Und es ist ja dann nicht selten so, dass klassisch ist jetzt einfach ein Beispiel zu geben, Patient, hatte ich erst letzte Woche, Patient hat einen plötzlichen Herztod überlebt, hat 2 Kinder, im Alter von 6 und 10. Und kriegt dann diese Diagnose und der erste Gedanke ist natürlich, oh Gott, ne, und jetzt meine Kinder, ne, also, er hat's überlebt, er ist jetzt versorgt mit dem Defi und ist erstmal so ein bisschen für sich drüber hinweg, aber kriegt dann eine Diagnose, die er dann sozusagen weitergegeben haben könnte an seine Kinder und das spielt ganz viel auch so mit Schuldgefühlen und eben so psychosoziale Aspekte, auf die man unbedingt eingehen muss, möglichst bevor man testet, dass man die Patienten darauf vorbereitet, was eben mit ihnen passieren kann, wenn sie diese Mitteilung bekommen, damit sie sich eben über das Recht des Nichtwissens auch bewusst werden. Das ist dann eine Limitation, über die man aufklären muss. Es kann ökonomische Aspekte haben, ne? Dass man sagt, okay, ich will aber vielleicht noch eine Lebensversicherung abschließen. Wenn man so eine Diagnose hat, zum Beispiel Laminopathie oder Long-QT-Syndrom, also eine genetisch determinierte Erkrankung, kann das durchaus zu Einschränkungen führen, wenn man eine Lebensversicherung zum Beispiel abschließen möchte. Ich denke, man muss aufklären, dass Genotyp nicht gleich Phänotyp bedeutet. Wir hatten es vorhin kurz angerissen bei der HCM. Die Phänotypen können so variabel sein. Das ist wichtig, das im Vorfeld zu besprechen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist sicherlich auch, dass wir doch relativ häufig diese Varianten unklarer Signifikanz finden, wo wir halt daneben nicht wissen, was ist das jetzt? Ist das eine krankheitsverursachende Variante oder nicht? Und dass man da möglichst, bevor man mit der Diagnose dann konfrontiert ist, dem Patienten bespricht, wie gehen wir dann damit um? Und in der Regel klinisch machen wir es ja dann so, dass wir einfach auf einer regulären Basis, das ist nicht festgelegt, wir machen alle 5 Jahre, reevaluieren wir diese Varianten unklarer Signifikanz. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Empfehlung, egal jetzt auf welcher Zeitbasis, aber das ist sicherlich so eine, ich finde, vernünftiges Zeitintervall, dass man guckt, nach 5 Jahren gibt es irgendwelche neue Evidenz, die entweder in die eine, also eher Richtung benigne Mutation oder eher Richtung maligne Mutation dem Patienten führt. Genau, auch das ist wichtig, das vorher zu besprechen. Und man muss auch besprechen, was es für Möglichkeiten gibt, wir machen ja häufig so eine Panel-Diagnostik, also dass man eben diese besagten 139 Gene, sonst ist in unserem Panel, testet. Aber dass sozusagen die Abwesenheit einer genetischen Mutation die hereditäre Genese nicht ausschließen kann. Ich habe den Genotyp nicht, das heißt, ich habe den Phänotyp nicht. So einfach ist es halt leider nicht. Und das sind so die Limitationen, glaube ich, über die man aufklären muss. Dann natürlich gibt es auch die andere Seite, die Möglichkeiten, die die genetische Testung bietet, über die ich immer aufkläre. Und das ist natürlich, dass man frühzeitig eine Erkrankung feststellt, die man vielleicht dann rechtzeitig, also natürlich in Bezug auf Prävention des plötzlichen Herztods, anders einschätzt und sicherlich aggressiver therapiert, wenn man eine gewisse Progression auch sehen kann. Bei Erkrankungen, wo es vielleicht nicht ganz so klar ist, wie diese, wir haben es vorhin angesprochen, actionable Genes wie Lamin, Vitamin C, Phospholamban und so weiter. Aber dass man diese Patienten, wenn man einen Genotyp gefunden hat, der perspektivisch pathogen ist, dass man natürlich engmaschiger guckt und frühzeitiger auch eingreift, um das Fortschreiten der Erkrankung einfach positiv zu beeinflussen. Und dann, und das ist auch ganz wichtig, im ersten Beratungsgespräch, dass ich jetzt sage, wenn wir bei Ihnen was finden, ist es ganz wichtig, dass Sie halt Ihre erstgradigen Angehörigen auch informieren, weil die haben in der Regel eben dieses 50-prozentige Risiko, auch Träger der Genanlage zu sein. Und die große Chance der genetischen Testung ist ja diese präsymptomatischen Individuen, wo es im schlimmsten Fall der plötzliche Herztod die Erstmanifestation ist der Erkrankung, dass man die halt frühzeitig identifiziert. Ich habe in Holland gearbeitet lange Zeit, da war es da so geregelt, dass man, wenn man eine genetische Mutation gefunden hat, tatsächlich die Angehörigen automatisch kontaktieren konnte. Weil wenn man mal so ein bisschen genetisch beraten hat, realisiert man auch, wie viele Patienten eigentlich, wenn man diese Stammbäume erstellt, gar nichts über ihre erstgradigen Angehörigen wissen, weil verstritten, weil irgendwie dann getrennt oder einfach kein Kontakt. Und da denkt man sich auch manchmal so, ja, okay, der Bruder, zu dem jetzt über irgendwie seit 5 Jahren kein Kontakt mehr besteht, hat aber jetzt irgendwie ein 50-prozentiges Risiko, vielleicht genauso wie Sie jetzt, ne, plötzlich am Herztod zu versterben oder so. Das sind so Dinge, da gibt man den Patienten tatsächlich eine Verantwortung auch mit, zu sagen so, okay, Sie haben halt die Chance, Ihren Bruder zu kontaktieren, weil er muss uns dann kontaktieren. Also die Initiative sozusagen zur genetischen Beratung und Testung von den Angehörigen muss von den Angehörigen kommen. Wir dürfen die nicht kontaktieren, weil das Gendiagnostikgesetz sozusagen aufgrund dieser besonderen Schweigepflicht, die Patienten mit genetischen Varianten betrifft, uns das verbietet. Und da finde ich es auch immer sehr wichtig zu appellieren im Beratungsgespräch an die Angehörigen, dass man das zumindest im Vorfeld schon mal in der Familie bespricht.
Ich höre raus, du siehst die auch häufiger. Das ist nicht ein Gespräch und dann wird Blut abgenommen, sondern du hast mehrere Gespräche dann mit den Patienten und kannst über die verschiedenen Aspekte dann nochmal nachdenken lassen, was vielleicht auch nicht ganz üblich ist in unserer eng getakteten Medizin im Moment.
Das stimmt, ja, nee, absolut. Ja, also ich sehe die in der Regel, wenn ich sie in der Klinik irgendwie rausfische oder mir von den Kollegen irgendwie gesagt wird, hier ist einer, wird's ja nicht mal, passt ja nicht für eine genetische Testung oder so, dann sehe ich die das erste Mal in der Klinik, dann kommen die ja ambulant. Und da führe ich dann das genetische Beratungsgespräch durch. Und dann sehen wir uns spätestens dann zur Befundbesprechung dann nochmal wieder in der Genetikambulanz. Und dann je nach Phänotyp, also wenn sie nichts haben, natürlich werden sie sozusagen entlassen aus dem kardiologischen Follow-up. Insbesondere, wenn es prädiktive Testungen sind, also bei asymptomatischen Angehörigen. Oder werden dann halt in den entsprechenden Ambulanzen weiter betreut. Also Herzinsuffizienz oder halt in der Rhythmusambulanz, je nachdem, was der führende Phänotyp ist, ja.
Michaela, ich hätte eigentlich noch brennende Fragen, aber wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Ich könnte jetzt auch noch einfach zweite Stunde einfach nochmal verlängern.
Nee, ist alles gut. Ist alles gut. Du musst jetzt ja auch nicht über Stoff erzählen.
Ich glaube, ein wichtiges Thema sind nämlich auch nicht nur die Brüder der Patienten, sondern auch Beratung, wenn es eben betroffene Kinder gibt oder eben einfach so Kinder gibt bei einem Vater oder Mutter. Aber das ist zumindest ein wichtiges Thema, aber müssen wir für heute vertagen. Am Ende der Podcast-Folge habe ich immer noch ein paar schnelle Fragen für schnelle Antworten für meine Gäste. Und damit legen wir jetzt mal kurz los. Vervollständige mal bitte diesen Satz. Ich forsche im Grenzgebiet von Rhythmologie und Genetik, weil?
Weil ich es ein faszinierendes Feld finde und ich denke, dass das tatsächlich die Zukunft unserer modernen kardiologischen Therapien sein wird.
Wird unser sequenziertes Genom bald Teil der elektronischen Patientenakte sein, damit es immer abrufbar ist, wenn es gerade gebraucht wird?
Ah, ich glaube, bald wird es nicht der Fall sein. Nein, da sind wir, glaube ich, noch lange nicht.
Hast du schon dein eigenes Genom sequenziert?
Nein. Würde ich auch nicht empfehlen, das zu tun, tatsächlich.
Einfach so.
Mhm. Einfach mal so, ja. Nee. Mhm.
Wo informiere ich mich als junge Kardiologin oder junger Kardiologe am besten, wenn ich mehr über genetische Kardiomyopathien lernen will?
Also Literatur, die ich sehr empfehlen kann, sind halt natürlich die Leitlinien und die sehr, sehr guten und aktuellen Konsensusdokumente von der ERA und ESC. Es gibt von der ERA über dieses Online Level One ist das, glaube ich, ist so ein Online Learning Programm, auch eine Serie aus der Genetikgruppe der ESC, die exzellente, tatsächlich kurze Videos mit einem richtigen Curriculum sozusagen erstellt hat, um sich dem Feld der Kardiodiagnostik, Kardiogenetik näher zu bringen. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das sind führende Experten, die da Videos, sehr lehrreiche Videos gedreht haben. Und ansonsten gibt es natürlich über die Deutsche Gesellschaft für Genetik doch eigentlich ein sehr gutes Angebot, um auch diese Zusatzqualifikation zu erwerben. Da lernt man sehr, sehr viel. Also da wird sehr viel Basics vermittelt, weniger kardiospezifisch, aber ich denke, die Basics, man muss halt dann auch erstmal die Hausaufgaben sozusagen machen, um sich dann zu spezialisieren auf die fachspezifischen Fragestellungen. Ja.
Ich glaube, das macht Sinn für jeden Kardiologen, der den Bedarf sieht an der eigenen Klinik und sich, sage ich mal, so seinen Nischenbereich sowohl klinisch als auch wissenschaftlich irgendwie bauen will. Ich denke, es ist ein Feld, was an jede größere Klinik, an jedes Zentrum einfach mit abgebildet sein muss. Weil ich bin wirklich überzeugt davon, dass das auch im Hinblick auf Präzisionsmedizin, großes Wort, gerade sehr gehypt, aber ich denke, total wichtig, im Hinblick auf eine individualisierte Medizin, die wir an den Zentren einfach unseren Patienten bieten müssen, dass wenn man den Bedarf sieht und hat und sich für das Feld und für diese ja doch sehr komplexen und sehr individuellen Fälle begeistern kann, dann denke ich, ist man genau richtig.
Okay, großartig. Michaela, letzte Frage. Ich frage meine Gäste immer nach ihren drei persönlichen Do's und Don'ts. Was sind deine für Genetik in der Kardiologie?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich Zeit nimmt für die genetische Beratung und für die Befunderöffnung insbesondere, dass man ein multidisziplinäres Team einbindet, inklusive Molekulargenetiker, Genetikexperten, um einfach die Hintergründe zu verstehen, bevor man das dem Patienten auch ans Herz legt. Das ist mein zweites Du, dass man wirklich die genetische Testung in eine detaillierte klinische Bewertung sozusagen integriert. Also das, ne, never jump to conclusions, nur weil da halt irgendwas, ne, eine Genvariante steht, sondern ist extrem wichtig und entscheidend auch für die Patienten, Testergebnisse eigentlich dann noch korrekt zu interpretieren, um die Patienten adäquat auch Risiko zu stratifizieren. Und man sollte natürlich bei den ganzen Möglichkeiten, die uns heute auch angeboten werden von den Referenzlaboren, wahrscheinlich die genetische Testung auf die Patienten fokussieren und priorisieren, die klinisch eine wahrscheinlich erblich bedingte Herzerkrankung haben. Ne? Also zum Beispiel sollten Patienten mit Long-QT, Rogada oder auch ARVC, DCM mit ungeklärtem plötzlichen Herztod. Ne? Das sind die, die absolut priorisiert werden sollten. Jüngere Patienten sollten priorisiert werden. Wird auch angeboten, die 81-Jährige mit TAVI und hypertrophe Kardiomyopathie im Blutdruck von 200. Na, also man muss schon so ein bisschen abwägen, wen man testet. Und dann, was man nicht tun sollte, ist, glaube ich, breite, unvalidierte, wenig evidenzbasierte Gene zu testen, ohne dafür irgendwie eine klinische Indikation zu haben, nur weil es einen halt mal interessiert. Das war ja so ein bisschen deine Frage mit dem, ob ich mein Genom schon sequenziert habe. Genau, man sollte nicht auf der Grundlage von Varianten unklarer Signifikanz handeln und halt auch Zufallsbefunde, die ja auch dann häufig irgendwie noch beschrieben werden, dass man die nicht überinterpretiert. Und ganz wichtig, letztes Don't, dass man nicht die wirklich psychosozialen Auswirkungen, die so ein Befund für den Patienten hat, dass man die nicht vernachlässigt und den Patienten diesbezüglich auch mit berät.
Michaela, ganz herzlichen Dank. Ich hätte dir noch eine Stunde zuhören können. Das hätten wir ruhig so weitermachen können.
Danke.
Jetzt sind wir am Ende des Podcasts. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst.
Ja, und ich danke dir sehr für die exzellente Moderation und ja.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Ja, mir auch.
Ja, und beim CardioBeat Podcast kümmern wir uns das nächste Mal um gute Lehre in der Kardiologie. Ein spannendes Thema, das ich mit Professor Raupach aus Bonn besprechen werde. Da freue ich mich auch schon drauf. Wird ein bisschen weniger genetisch. Aber genauso wichtig, weil wir natürlich auch den Nachwuchs richtig ausbilden müssen. Und da hoffe ich, hat er wichtige Tipps für uns parat. Also ich danke auch Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hören uns wieder bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.